Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den 3. Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den 3. Teil des Themas, der Brief an die Kolosser, Kapitel 2, Hauptteil 3, Vers für Vers Auslegung.
Hier eines der 8 Geheimnisse aus den Paulusbriefen. Es gibt 8 Geheimnisse. Er entfaltet hier das Geheimnis Christus in euch, und das haben wir letztes Mal behandelt. Und dann geht eben diese Beschreibung seines Dienstes vom Schluss von Kapitel 1 direkt rüber zu Kapitel 2. Man muss ja immer denken, im Grundtext gab es keine Kapiteleinteilung und auch keine Verseinteilung. Das hat man später im Mittelalter hinzugefügt. Das ist eine gute Hilfe, um sich zu orientieren. Aber es hat eine Gefahr, dass man nur noch in Kapiteln denkt und nicht mehr sieht den Übergang von einem Kapitel zum nächsten. Und da muss einem klar sein, also am Schluss von Kapitel 1, da spricht er über seinen Dienst in Verbindung mit den Geheimnissen Gottes, die er verkündigen sollte. Das geht weiter in Kapitel 2, wo er sagt, es ist ein richtiger Kampf für ihn als Apostel. Und zwar geht es ihm nicht einfach um die Gläubigen so pauschal, sondern es geht ihm um jeden Einzelnen, dass er diese Geheimnisse Gottes kennenlernt und darin verwurzelt wird, weil die Kenntnis der Geheimnisse Gottes ist ein Schutz gegen Irrlehre. Und darum beginnt es dann in Vers 1, denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea. Und so viele mein Angesicht im Fleisch nicht gesehen haben. Also er kämpft nicht nur für die Gläubigen in Kolossä, sondern er sagt auch in Laodicea und auch anderswo. Und das ist auch wieder sehr taktvoll. Der Apostel Paulus sagt nicht, ihr seid meine Problemkinder in Kolossä, sondern sagt, nein, ich habe ein riesiges Anliegen für die Gläubigen, bei euch, auch anderswo, und es ist ein Kampf, dass sie da in der Wahrheit verwurzelt werden. Und dann fügt Paulus in den weiteren Versen, Kapitel 2, Vers 4 bis 23, so steht das im Skript, eine Widerlegung der Irrlehre in Kolossä an. Das geht bis zum Schluss von Kapitel 2. Und so weit kommen wir heute natürlich nicht, aber nochmals in der Übersicht. Dann kommt der zweite Teil, Kapitel 3 und 4, und das ist überschrieben mit praktische Konsequenzen der Lehre. Immer am Anfang steht die Lehre und dann die Praxis. Das ist sehr wichtig. Es ist nämlich so, dass es eigentlich nichts gibt, was Menschen tun, das nicht irgendwie eine Theorie im Hintergrund hätte. Es kann sein, dass man von der Theorie nichts weiß, aber irgendwie ist sie schon intus. Ich habe das mal so erlebt, das war in meinem Studium am Konservatorium in Zürich, und da hieß es, man muss einen Kurs besuchen in Eutonie. Das ist so eine Entspannungslehre, ähnlich wie Yoga. Und das wollte ich natürlich nicht mitmachen, aber ich hatte die Überzeugung, ich muss die obligatorischen Stunden besuchen. Und dann bin ich gegangen. Gleich am Anfang hat es gesagt, legt euch alle mal auf Matten hin. Da bin ich zur Dozentin gegangen und habe gesagt, ja, ich möchte eigentlich nicht mitmachen. Warum sind Sie denn gekommen? Ja, ich muss kommen. Ja, entweder machen Sie mit oder Sie gehen. Da bin ich gegangen. Aber ich wollte noch was sagen. Ich habe gesagt, ich habe mit dem ideologischen Hintergrund von Eutonie ein Problem. Da gibt es keine Lehre dahinter, keine Ideologie. Das ist nur Praxis. Ich habe gesagt, nein, jede Praxis hat eine Lehre. Und so ist das. Natürlich gibt es eine Ideologie dahinter. Und hinter Yoga gibt es eine Religion dahinter. Und das kann man nicht einfach davon trennen. Und so ist das eben auch im Glauben. Wir müssen zuerst die Lehre haben und dann kommt die Praxis. Da kann einer sagen, ja, aber es gibt Orte, die haben die Lehre und die Praxis, die ist nicht in Ordnung. Ja, natürlich gibt es das dauernd. Aber wenn die Lehre stimmt, kann man die Praxis korrigieren. Wenn die Lehre nicht stimmt, dann kann man die Lehre, dann kann man die Praxis auch nicht korrigieren. Aber wenn die Lehre stimmt, dann kann man sagen, eigentlich ist das falsch und das ist falsch und das ist auch falsch. Und das müssen wir korrigieren. Ja, und darum kommt zuerst die Lehre und dann Kapitel 3 und 4 die Praxis. Und schauen wir mal den Übergang an von Kapitel 2 am Schluss, wo die Lehre endet. Und dann kommt Kapitel 3, Vers 1 mit dem praktischen Teil. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Da kommen Befehle, ein Befehl nach dem anderen. Sucht, was droben ist. Vers 2. Sinnt auf das, was droben ist. 5. Tötet nun eure Glieder. 8. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Und so weiter. Ganz konkrete Anweisungen, aber sieht man in 3 Vers 1 dieses Wörtchen, dieses kleine Wörtchen. Nun, das ist die Schlussfolgerung aus der Lehre in Kapitel 1 und 2. Und die Lehre hat immer Auswirkung, Konsequenz für die Praxis. Und das darf man nicht voneinander trennen. Lehre und Praxis gehört vollständig zusammen. Es wäre wie wenn man den Kolosserbrief in zwei schneiden würde. Und sagen würde, wir brauchen nur Kapitel 3 und 4. Das geht gar nicht. Und sehen wir dieses Prinzip, ich möchte es noch illustrieren, am Epheserbrief. Der wurde auch am Ende der zweijährigen Gefangenschaft in Rom geschrieben. Und da haben wir die Lehre in Kapitel 1 bis 3. Und die Praxis 4 bis 6. Und wie ist der Übergang? Kapitel 4, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Wie dieses Wort nun, das ist die Schlussfolgerung aus Epheser 1 bis 3. Aber das braucht es für das praktische Verhalten des Christen. Und er sagt, aus dem folgt, dass ihr auch würdig leben sollt. Entsprechend dieser Berufung Gottes, wie sie in Kapitel 1 bis 3 erhaben, beschrieben ist. Und noch ein Beispiel, Römerbrief. Der Römerbrief besteht aus zwei Teilen, Römer 1 bis 11, 12 bis 16. Nach der Lehre, Römer 1 bis 11, kommt die Praxis und das beginnt so in Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Und dann im Weiteren kommt eine praktische Anweisung nach der anderen. Also ein Kapitel voller neutestamentlicher Gebote. Das ist aber die Folge aus dem, was gelehrt worden ist in Römer 1 bis 11. Das muss man zuerst kennen und das gibt auch die Kraft und die Freudigkeit, diesen Weg in der Praxis zu gehen. Und wieder dieses kleine Wort nun. Also kleine Wörter sind nicht einfach nebensächlich. Ich nenne diese Wörter Strukturwörter, weil solche Wörter, die strukturieren den Textverlauf, ja, linguistisch gesagt. Und die sind ganz, ganz bedeutsam und sie helfen uns, den Aufbau eines Bibelbuches besser zu verstehen. Ja, jetzt gehen wir zu Kapitel 2, Vers 1. Ich habe jeweils zu jedem Vers eine kurze Bemerkung auf dem Skript aufgeführt. Ich wiederhole, Paulus führte einen Kampf um die Gläubigen in Kolossä, in Laodicea und um alle Gläubigen. Das war also nicht, ja, Man kann das so sehen oder auch ein bisschen anders. Nein, sondern es war für ihn ganz wichtig, dass die Kolosser in der gesunden Lehre der Apostel verankert waren. Das hat ja mit dem Christentum begonnen im Jahr 32. Pfingsten, 32, Apostelgeschichte 2. Hier sind wir in dem Kolosserbrief im Jahr 62. Also wir gehen 30 Jahre zurück an den Anfang des Christentums. Und da lesen wir an Pfingsten, Apostelgeschichte 2, Vers 42. Gerade nachdem 3000 zum Glauben gekommen waren, an dem Pfingsttag durch die Predigt von Petrus, da heißt es, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Vier Punkte werden uns hier aufgeführt als Kennzeichen der Gemeinde. Die Gemeinde ist ja Gottes Tempel, Gottes Stiftshütte. Und im Stiftshüttenbauplan in 2. Mose 25 bis 40, da ist das Heiligtum, das Allerheiligste, aufgebaut aus Brettern, überzogen mit Gold und die stehen auf Sockeln von Silber. Aber all diese Bretter, jedes Brett stellt einen Gläubigen dar, als Bauteil des Tempels Gottes, der Gemeinde. Und da gibt es aber vier sichtbare Riegel, die die Bretter miteinander zusammenhielt. Vier Riegel. Und noch einen verborgenen Riegel mittendurch. Und die vier sichtbaren Riegel entsprechen Apostelgeschichte 2, 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das hält die Gläubigen praktisch zusammen. Und der verborgene Riegel, das hatten wir letztes Mal in Kolosser 1, Vers 27, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist unter den Nationen. Das ist Christus in euch. Das sieht niemand in dieser Welt. Aber die sehen, wenn wir in der Lehre verharren, wenn wir das Brot brechen, den Tod des Herrn regelmäßig verkündigen, untereinander Gemeinschaft haben, und dazu gehört übrigens auch das Essen zusammen. Da haben wir jetzt Durststrecke gehabt, aber es war eigentlich eine Hungersnot. Und im Judasbrief wird das gemeinsame Essen der Gläubigen bezeichnet als Liebesmähler. Das war etwas ganz Wichtiges der christlichen Gemeinschaft. Die Gläubigen essen zusammen. Wie wir das heute gemacht haben, ohne Abstände. Und alle haben Freude am Essen und noch mehr aneinander. Und haben Gemeinschaften, Austausch. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und das Wort Liebesmahl, weiß jemand, wie das heißt auf Griechisch? Wieso weißt du das?
Von Italienischen her.
Ah, natürlich. Auf Italienisch, wie sagt man Liebesmahl?
Agape.
Agape. Und auf Französisch? Agape. Und Agape. Das ist Griechisch. Das ist das Wort für Liebe im Neuen Testament. Lange hat man in der Forschung, in der Philologie, der griechischen Philologie, gemeint, das sei eine Erfindung aus dem Judentum, dieses Wort Agape. Und zwar, weil man in der säkularen griechischen Literatur das Wort nicht gefunden hat. Aber im Neuen Testament, die Liebe Gottes, ist immer Agape. Gott ist Liebe. Hotheos, Agape estin. Gott ist Liebe. Und später hat man allerdings dann doch Belege gefunden im Griechischen. Und zwar hat man gemerkt, es kommt vor, also nicht eine jüdische Erfindung, weil in der Septuaginta kommt das Wort natürlich schon vor, beziehungsweise das Verb agapao, lieben. Aber dann ganz dominant im Neuen Testament. Aber es war da, nur wurde es wenig verwendet und damit war dieses Wort eben nicht belastet. Das war ein neutrales Wort Und das hat der Heilige Geist genommen. In 1. Korinther 2 lesen wir ja, dass der Heilige Geist die Bibelschreiber unterwies in den Worten, die sie wählen sollten. Er hat das gewählt als ein neutestamentliches Hauptwort. Agape. Das bezeichnet die Liebe Gottes, das Wesen Gottes, so wie Gott ist. Und es bezeichnet eine Liebe, die auch in der Lage war, Feinde zu lieben, die so nicht liebenswürdig waren und trotzdem für sie das Höchste zu geben. Also Johannes 3, Vers 16, also oder so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist das Verb agapao, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und da wird dieses Wort verwendet. Und dafür gibt es im Griechischen ja zum Beispiel das Wort Eros. Wie oft findet man das im Neuen Testament?
Null.
Null. Wirklich null. Aber es gab eben mehrere Wörter im Griechischen. Philia, das ist so freundschaftliche Liebe, wo, aus Sympathie und so. Dann gibt es eben das Wort Eros. Dann gibt es auch das Wort Storge, das ist besonders Liebe zwischen Eltern und Kindern, Kindern und Eltern. Und dann die negative, richtig, der negative A, das heißt ohne natürliche Liebe. Ist dann so übersetzt in 2. Timotheus 3, Römer 1 kommt das auch vor. Ja, und so gibt es also verschiedene Wörter und Eros ist auch eines. Und das wird nie verwendet. Obwohl Eros hat die ganze Bandbreite von Liebe in ganz positivem Sinn bis hin zu Perversion. Aber dieses Wort war belastet. Und darum hat der Heilige Geist das nicht verwendet. Und hat ein Wort genommen, das eben sehr unbelastet war, um es voll zu füllen mit der Botschaft über das Wesen Gottes, die Agape. Und der langen Rede kurzer Sinn, dieses Liebesmahl im Judasbrief wird Agape genannt. Weil hier eben diese Liebe Gottes in einer ganz besonderen Weise zum Ausdruck kommt. Also darum ist es wichtig, dass die Gemeinde, eben wenn keine Pandemie da ist, das ausnutzt und Liebesmäler feiert zusammen. Ja, und jetzt haben wir also gesehen, Paulus kämpft um die Kolosser und auch um die in der Nachbargemeinde, Laodicea. Ist ja so, in der Provinz Asia, das ist vergleichbar in der Größe mit der Schweiz, in der heutigen Westtürkei, da waren diese Gemeinden, die wir auch kennen aus Offenbarung 2 und 3, Ephesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Und weiter auch noch Kolossä und Hierapolis. Die Gemeinde wird auch erwähnt. In Kolosser 4, Vers 13. Also 9 Gemeinden habe ich da erwähnt aus diesem Bereich. Und da sagt nun Paulus eben, ich kämpfe für euch in Kolossä, dann auch um die in Laodicea und auch darüber hinaus. Und was ist das Ziel dieses Kampfes? Beim Lesen muss man eben auf diese Strukturwörter achten. Der Satz geht weiter, damit. Dieses Wort damit zeigt, was ist das Ziel des Kampfes, der in Vers 1 erwähnt wird. Und das habe ich dann hier auf dem Blatt aufgefächert. Das hilft, das ist nur eine Anregung, wenn man die Bibel liest, insbesondere das Neue Testament, dass man manchmal wie eine Grafik macht und die langen verschachtelten Sätze versucht so aufzugliedern. Ja, dann kommt das damit und dann kann man eben, wie ich das hier gemacht habe, erstens, zweitens, drittens. Das Ziel des Kampfes ist, damit ihre Herzen getröstet werden. Also er kämpft, dass die Kolosser die wahre biblische Lehre haben und das führt zu Trost im Herzen. Und das verbindet die Gläubigen. Das schweißt sie zusammen. Getröstete Herzen, es bringt Ruhe ins Leben hinein. Beziehungsweise ins Herz. Und vereinigt die Gläubigen in der Agape, in der Liebe. Zweitens, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses. Also er kämpft, damit sie hingelangen zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses. Und dann sagt er, drittens, zur Erkenntnis des Geheimnisses des Gottes und Vaters und des Christus. Also drittens, hingelangen zur vollen Erkenntnis, griechisch steht hier Epignosis. Gnosis heißt Wissen, aber Epi ist eine Vorsilbe, die das verstärkt. Und das kann man auf Deutsch dann übersetzen mit voller Erkenntnis. Und da steckt natürlich ein Wortspiel dahinter. Diese Irrlehre in Kolossä, habe ich gesagt, so eine eigenartige Mischung aus jüdischer Gesetzlichkeit und griechischer gnostischer Philosophie. Die Gnostiker waren eine Bewegung, also nicht eine Organisation, sondern es war eine Bewegung, so entsprechend dem Zeitgeist. Und zwar waren das solche, die sich einschlichen in die Gemeinden, damals im ersten Jahrhundert schon, und im zweiten hat sich das noch mehr ausgebreitet. Das wurde wirklich zur tödlichen Gefahr für alle Christen. Und das war so eine Bewegung, die hat Gedankenanstöße übernommen aus der Philosophie von Plato und auch der Stoiker. Und die haben das so mit Christentum zusammengemischt und die haben sich genannt Gnosis, Wissen. Und die haben gesagt, wir steigen langsam auf in immer höhere Sphären. Aber da meinten sie nicht ein intellektuelles Wissen, sondern es war ein mystisches Wissen. Und nur die, die wirklich dabei waren, die konnten in diese Sphären aufsteigen. Ja? Die sagten, ja, ist okay, wenn ihr gläubig geworden seid, ihr Kolosser, aber jetzt kommt die nächste Stufe. Ihr braucht eine zweite Erfahrung, eine dritte Erfahrung. In 1. Timotheus 6 sagt der Apostel Paulus zu Timotheus, das hat er geschrieben etwa im Jahr 64, also 2 Jahre nach dem Kolosserbrief. Und er sagt zu Timotheus, der damals in Ephesus war, also auch nicht weit von Kolossä weg. In 1. Timotheus 1 sagt er, ich habe dich in Ephesus gelassen, damit du so und so. Und dann, Kapitel 6, Vers 20, O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut. Das ist eben diese gesunde biblische Lehre. Merkt man, diese Inbrunst am Schluss des Briefes. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du dich von den ungöttlichen, leeren Geschwätzen und Widersprüchen meint Dagegenreden. Nein, das ist nicht so, das ist anders. Widersprüchen der fälschlich sogenannten Kenntnis wegwendest. Und hier Kenntnis ist Gnosis. Fälschlich so genannt. Die haben gesagt, wir haben mystisches Wissen. Und das haben die normalen Christen nicht. Aber wenn sie sich mit uns zusammentun, dann können wir es da reinführen. Fälschlich sogenannte Gnosis wegwendest. Also das Gute bewahren und von dieser Gnosis wegwenden, zu der sich bekennend etliche von dem Glauben abgeirrt sind. Die Gnade sei mit dir. Amen. Von dem Glauben, hier mit Artikel. Ja, die Elberfelder bezeichnen immer wieder, wo der Artikel steht und wo nicht. Wenn er fehlen würde, dann wäre das dem Glauben, wäre das kleiner gedruckt. der alten Elberfelder und in der Elberfelder CSV Höckeswagen. Und hier steht groß, dem Glauben, also mit großen Lettern. Der Glaube meint speziell das Glaubensgut. Also die Lehre der Bibel zusammen, das ist das Glaubensgut. Es gibt auch Stellen, wo Glaube erwähnt wird, ohne Artikel. Da ist es mehr das persönliche Vertrauen zu Gott und zu seinem Wort. Ja? Glauben im Sinn von Vertrauen Gott gegenüber und seinem Wort. Aber hier geht es darum, die haben sich zur Gnosis bekannt, etliche sind von dem Glauben, vom biblischen Glaubensgut abgeirrt. Die Gnade sei mit dir. Amen. Und ich habe gesagt, Paulus sagt in Kapitel 1, 1. Timotheus 1, ich habe dich in Ephesus gelassen und so weiter, habe da nichts mehr gesagt, aber jetzt sage ich doch noch was. 1, Vers 3, so wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien reiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen oder etlichen gebötest, nicht andere Lehren zu lehren, noch sich mit Mythen und endlosen Geschlechtsregistern abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als die Verwaltung Gottes fördern, die im Glauben ist. Also, er musste dort sein, um Leuten entgegenzutreten und zu sagen, das geht nicht. Das erlauben wir nicht als Lehrer in der Gemeinde. Keine anderen Lehren. Ja? Und da meint er dann eben Mythen, das sind so religiöse Erfindungen, endlose Geschlechtsregister, das sind nicht die Geschlechtsregister des Alten Testaments, die sind nicht endlos, die hören nämlich auf. Aber in der Gnosis spielten so Abstammungslinien von verschiedenen göttlichen Wesen und Geistern, Engeln, spielten da eine riesige Rolle. Ja, und die Kolosser waren also mit solchen Leuten konfrontiert worden. Die kommen gerne auf Besuch und bringen dann eine Gemeinde durcheinander. Und da gab es den Apostel Paulus im Gefängnis, der nicht dorthin gehen konnte, aber einen Brief konnte er schreiben. Er hatte Lockdown, 2 Jahre in Rom, aber er sagt in 2. Timotheus 2, auch aus der zweiten Gefangenschaft, aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Dann konnte er Briefe schreiben. Wenn Lockdown ist, muss man sich überlegen, wie kann man das Wort verbreiten auf andere Art. Ja? Und wir haben die Möglichkeiten, um sehr effektiv zu sein. Ja, also da schreibt er diesen Brief und erklärt, welches Anliegen es ist. Drittens, damit sie hingelangen zur vollen Erkenntnis, nicht nur zur Gnosis, sondern zur Epignosis. Und damit wischt er die Gnosis weg und zeigt die wahre Erkenntnis aus dem Wort Gottes. Das Wort der Apostel, des Geheimnisses Gottes. Aber jetzt muss ich noch was zu Punkt 2 sagen. Er möchte also, dass sie zum Verständnis hinkommen. Hingelangen zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses. Aber wenn es so geht um Verständnisfragen, wer erlebt das nicht in Hauskreisen oder in Gemeinden? Es wird etwas gesagt und dann, ja, kann man so sagen, aber man könnte es auch anders sehen. Okay? Und einer, der noch belesener ist, der sagt, ja, das ist nicht nur das oder das. Es gibt da etwa so üblicherweise 6 verschiedene Ansichten unter den evangelikalen Christen und wissen dann ganz genau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, können alle Ansichten aufzählen und sagen, ja gut, also ich denke schon, dass es Ansicht 2 ist, aber ich könnte auch mit 5 leben. Das ist evangelikaler Agnostizismus. Nicht wahr? Der Agnostizismus in der Welt bedeutet, man kann nicht wissen, ob es Gott gibt. Das sind oft so Intellektuelle, die ein bisschen zurückgelehnt sind, ziemlich entspannt, sagen, ob es Gott gibt, das kann man nicht behaupten. Aber auch nicht das Gegenteil. Ich bin ein Agnostiker. Das ist einfach nicht klar. Und das macht gerade die Weisheit aus, dass man eben ganz kühl bleibt, auch wenn es überhaupt nicht klar ist. Und viele Christen genauso, Es gibt auch solche, die hassen Klarheit aus dem Wort. Nein, es muss irgendwie so in der Schwebe bleiben. Übrigens hat sich die Musik in den christlichen Kirchen genauso entwickelt. Wenn man denkt, ein Choral von Luther, der wieder zum Wort zurückfand. Das Wort, sie sollen lassen stehen und keinen Dank haben. Ja, aus welchem Lied habe ich zitiert?
Eine feste Burg.
Eine feste Burg ist unser Gott, ja? Und das singt, ein feste Burg ist unser Gott. Abschluss auf der Tonika. Man weiß genau, wo man harmonisch ist, aber in den Liedern heute, da ist das immer ein bisschen rübergebunden. Das endet nicht auf 1, sondern auf 4 plus. Ja?
Ja? Ja? Andere Kapiteleinteilung.
Andere Kapiteleinteilung. Aber das ist nicht nur eine musikalische Spielerei, sondern dieses, es gibt dann das Gefühl vom Schweben. Ja? Und es ist einfach nicht so klar. Man kann die gleichen Lieder, könnte man singen, pop, machen wir da auf 1 und dann ist es plötzlich wie ein Choral. Boom, man weiß, wo man ist. Ja? Und da ist der Abschluss, der Tonika. Aber das hat Symbolik, dieses Schweben. Und nun, Paulus wollte, dass sie hingelangen zum Verständnis. Aber er sagt nicht nur, dass sie hingelangen zum Verständnis, sondern er sagt zur Gewissheit des Verständnisses. Also er möchte, dass sie in dem, was sie begreifen aus dem Wort Gottes, dass sie da Sicherheit haben, Gewissheit. Aber das ist ihm doch noch zu wenig. Und wenn ich sage ihm, der Heilige Geist hat ja ihn inspiriert, diese Worte zu verwenden. Er möchte nämlich, dass sie zur vollen Gewissheit des Verständnisses kommen. Aber das ist ihm noch zu wenig. Er sagt nämlich, hingelangen zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses. Aber das ist eben noch zu wenig. Er sagt nämlich, zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses. Das ist wie ein Hammerschlag. Ja? Das Wort ist ja ein Hammer, sagt Jeremia. Das Felsen zerschmeißt. Und hier sehen wir, dass Gott diese Unsicherheit im Glauben nicht möchte. Aber wenn wir sie haben, dann haben wir nicht gesündigt. Aber wenn unser Wunsch ist, diese Gewissheit zu bekommen, dann ist schon eine gute Voraussetzung, um anhand der gesunden Lehre eben dies zu lernen und so zu Festigkeit zu kommen. Und das führt, Punkt 1, getröstete Herzen, Vereinigung in Liebe. Und dabei kommt man dann zur vollen Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Und wir haben letztes Mal das genau angeschaut, das Geheimnis Christus in euch. Und da haben wir gesehen, dass der Begriff Geheimnis was bedeutet. Kann das jemand wiederholen? Was meint ein Geheimnis im Neuen Testament?
Eine Wahrheit, die im Alten Testament verborgen war und jetzt während der Gemeindezeit offenbart wurde.
Also ich wiederhole, der Livestream, der hat das nicht mitbekommen. Ein Geheimnis ist eine Wahrheit, die im Alten Testament verborgen war, also nirgends im Alten Testament erwähnt wird. Und erst in neutestamentlicher Zeit durch den Heiligen Geist offenbart worden ist. Genau. Und wo sieht man das? Ja, lesen wir doch nochmals. Letztes Mal haben wir gelesen, Kapitel 1, Vers 25, dass Paulus den Auftrag hatte, das Wort Gottes zu vollenden, auf das Vollmaß zu bringen. Er musste 14 Bücher beitragen zu den 27 des Neuen Testaments. Also den Hebräerbrief zähle ich mit. Und dann sagt er, das Geheimnis, Vers 26, das von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist. Also er sagt, in früheren Generationen, also all die Generationen, die im Alten Testament an Geschlechtern aufgezählt sind, Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel und so weiter, durch das ganze Alte Testament hindurch, keine dieser Generationen hat etwas davon erfahren. Gott hat dieses Geheimnis niemandem mitgeteilt. Auch keinem Propheten, auch keinem Engel. Epheser 3 sagt, es war verborgen in Gott. Und da sagt er also in früheren Geschlechtern. Und zweitens sagt er, von den Zeitaltern her verborgen. Das heißt, in den früheren Zeitaltern des Alten Testaments, da hat Gott das nie gesagt. Das erste Zeitalter, ein Zeitalter in der Bibel beginnt immer mit einem Bund Gottes, mit Segen. Dann kommt ein Niedergang und es endet mit Fluch und Gericht. Und dann kommt ein neuer Bund. Wir haben zuerst den Bund mit Adam, und dann den Sündenfall und die Ausbreitung des Bösen, bis dann schließlich die Sintflut kam. Und dann schließt Gott einen Bund mit Noah und gibt Segen. Und dann geht das wieder runter und es endet mit Gericht. Und dann kommt ein nächster Bund, der Bund mit Abraham. Und so weiter. So geht das durch die Zeitalter hindurch. Also durch all die Generationen hindurch, all die Zeitalter hindurch hat Gott das nie mitgeteilt. Also diese Geheimnisse in den Paulusbriefen, die muss man nicht im Alten Testament suchen. Man findet sie nicht. Und dazu gehört zum Beispiel auch das Geheimnis.
Christus, das Geheimnis der Vollzahl der Nationen.
Ja, das Geheimnis der Vollzahl der Nationen, dass Gott also in der heutigen Zeit eine ganz bestimmte Zahl von Gläubigen festgelegt hat, die zur Gemeinde gehören werden. Und dann kommt... Vollzahl der Nationen...
Und dann nicht die Entrückung?
Und dann kommt die Entrückung. Ja, und die ist auch ein Geheimnis.
Ja.
1. Korinther 15, 51. Sehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick. Bei der letzten Posaune, den Posaunen wird es. Und werden verwandelt werden. Und so weiter. Ja, und Sven, du hast noch ein weiteres Geheimnis erwähnt.
Christus in uns.
Ja, Christus in uns, beziehungsweise Christus in euch, nicht wahr? Das ist das hier in Kapitel 1, Vers 27. Was wir eben letztes Mal angeschaut haben. Und alle acht Geheimnisse, und ich möchte eben gerade einen Punkt betonen, auch das Thema der Entrückung im Alten Testament, kein Thema.
Wenn man aber, also ich sehe so, Parallelen ziehen, wenn man es jetzt weiß,
ja?
Dass man es erkennt im Nachhinein, zum Beispiel die Gemeinde Abraham, seine Nachkommen, wir haben Sand am Meer, Israel und die Sterne im Himmel. Dann haben wir Henoch, wandelte mit Gott, wurde entrückt. Das ist ja auch das.
Genau.
Geboren zu sein bedeutet ja zu wandeln mit Gott. Und jetzt sehe ich, aha, das Geheimnis war schon, es ist verborgen, es war aber nicht offenbar, es wird mir jetzt.
Richtig, wahr. Im Alten Testament hat Gott diese Wahrheiten der Geheimnisse bereits bildlich vorweggenommen. Und du hast gerade unter anderem das Beispiel erwähnt mit Henoch, der wandelte mit Gott und dann wurde er entrückt. Und zwar vor dem weltweiten Gericht. Und die Gemeinde wird entrückt vor dem Zorn Gottes, der in der Offenbarung beschrieben wird und über diese Welt kommen wird. Also der Zorn Gottes, die große Drangsal, die kann nicht kommen. Der Ukraine-Konflikt, der führt jetzt nicht zur großen Drangsal. Obwohl wir am Rand eines Weltkrieges sind. Das ist wirklich beängstigend, was da geschieht. Haben wir diese Pandemie gehabt und der Herr sagt, es wird Seuchen geben in Endzeit und dann Kriege und Kriegsgerücht. Das ist jetzt Kriegsgerücht. Aber
ein Volk gegen das andere.
Ja, ein Volk gegen das andere, Königreich gegen Königreich. Und das ist aber eben, solange die Gemeinde hier auf der Erde ist, noch nicht die große Drangsal. Denn 1. Thessalonicher 1, 9 und 10 sagt, dass Jesus kommen wird, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Und so wurde Henoch entrückt, bevor das Gericht über die ganze Welt kommen sollte. Und Noah und seine Söhne, die symbolisieren dann den Überrest aus Israel und all die aus allen Nationen, diese unzählbare Schar in Offenbarung 7, die aus allen Nationen zum Glauben kommen wird und durch die große Drangsal hindurchgeht ins tausendjährige Friedensreich. Also, die Entrückung, kein Thema im Alten Testament, aber bildlich schon. Und so könnten wir das mehr und mehr und mehr durch das ganze Alte Testament, das ist ja so wunderbar, plötzlich erkennt man, das ist alles vorgeschattet. Gott, für Gott war das Geheimnis so kostbar, von Ewigkeit her. Und Epheser 3, wir lesen gleich, sagt, das war in Gott verborgen. Aber Gott wollte trotzdem schon etwas davon sagen. So geht es mir manchmal auch. Dann weiß ich, die nächste Serie, die wird dann das und das beinhalten. Und ich denke, ach, das ist schade, dass man nicht heute Abend schon das behandeln kann. Und dann töne ich dann schon ein bisschen an. Ja? Aber man kommt dann eben noch nicht raus. Aber so war das im Alten Testament. Die Bilder sind da, aber niemand konnte wissen, was das bedeutet. Aber jetzt mit dem Licht der vollen Offenbarung Gottes, Altes und Neues Testament, können wir im Rückblick diese Symbole deuten. Und sie sind so kostbar für unsere Herzen. Wie?
Das gab es auch, ja, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser zum Schutz.
Ja.
Jesus ging über das Wasser zum Wasser. Es war ja auch ein man sieht eigentlich immer wieder so.
Ja, also es gibt ganz viele Parallelen, Altes und Neues Testament, genau. Du sagst, der Geist Gottes schwebt über den Wassern und der Jesus ging über das Wasser. Noch eindrücklicher ist die Arche. Die Arche schwamm ja auf dem Wasser, aber im Hebräischen steht Halach, und das ist das Wort für gehen. Die Arche ging auf dem Wasser. Ja? Und die Arche ist ein Bild von Jesus Christus, dem einzigen Retter. Ja? Also, es ist voll von solchen Parallelen, aber dazu muss man das Licht des Neuen Testaments haben, um dann das Alte Testament zu verstehen. Ja, und es ist eigentlich wie, die alttestamentlichen Bilder sind Schatten, aber wenn ich da jetzt einen Schatten werfen könnte von meiner Hand, das sieht ziemlich komisch aus. Die Hand und auch die Proportionen sind anders. Aber wenn man den Körper, die Realität kennt, dann kann man den Schatten deuten. Ah, das ist der kleine Finger und ah, der ist nur so viel länger, weil das jetzt eben so verzogen ist. Ja? Aber man braucht den Körper. Und der Körper findet sich, wir kommen noch gleich darauf, auf dieses Thema, im Neuen Testament und der Schatten im Alten. Ja, also so ist das da. Jetzt schlagen wir auf, Epheser 3. Da beschreibt Paulus das Geheimnis des Christus. Und das ist das Geheimnis von dem Leib Christi. Christus und die Gemeinde, sein Leib. Im Epheserbrief gibt es drei Geheimnisse. Das Geheimnis seines Willens, Kapitel 1. Das Geheimnis des Christus, Kapitel 3. Und das Geheimnis Christus, der Mann, die Gemeinde, die Frau, Epheser 5. Und nun lese ich Epheser 3, Vers 3. Dass mir, sagt Paulus, durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist, wie ich es zuvor in Kurzem beschrieben habe, woran ihr beim Lesen mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus wahrnehmen könnt. Also er hat das Geheimnis schon etwas beschrieben in Kapitel 2. Und jetzt sagt er, aus dieser Beschreibung seht ihr mein Verständnis für diese Dinge. Und die sind Paulus geoffenbart worden. Wir wissen ja, Paulus hat sich bekehrt vor Damaskus. Dann ging er in die Stadt hinein, wurde von Ananias, einem messiasgläubigen Juden, weitergeführt und getauft. Und dann begann er schon zu predigen, aber nachher ging er weg nach Arabien. Und das Gebiet, das man Arabien nennt, ging damals über die saudische Insel, Halbinsel, auch die Sinai-Wüste wurde Arabien genannt, in Galater 4 sieht man das, ging dann durch Jordanien, ganz nahe bis nach Damaskus. Also von Damaskus war es ganz einfach, nach Arabien zu gehen, muss dann nach Jordanien gehen. Und in der Wüste konnte er sehr gut allein sein. Und er sagt in Galater 1, wo er davon spricht, wie er nach Arabien gegangen ist, dass eben Gott sich eben durch Offenbarungen kundgetan hat. Und da hat er Dinge erfahren, die im Alten Testament nie erwähnt waren. Und die Gamaliel, sein Lehrer damals in Jerusalem, ihm nie erzählen konnte. Alles ganz neu. Aber es war nicht nur in dieser Zeit in Arabien, sondern auch später hat er Offenbarungen gehabt. Und jetzt sagt er, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist. Wie ich es zuvor in kurzem beschrieben habe, Kapitel 2, woran ihr beim Lesen mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus wahrnehmen könnt. Und jetzt kommt's. Das in anderen Geschlechtern, den Söhnen der Menschen, nicht kundgetan worden ist. Also in früheren Generationen hat das Gott niemandem von den Menschen mitgeteilt. Wie es jetzt offenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist, das heißt in der Kraft des Heiligen Geistes. Sieht man die anderen Geschlechter und jetzt. Das ist der wichtige Unterschied. Damals, Altes Testament, jetzt, Neues Testament. Wie es jetzt offenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist. Also nicht nur Paulus hat diese Geheimnisse geoffenbart bekommen, sondern auch die anderen Aposteln und neutestamentlichen Propheten. Und es ist so, dass zum Beispiel auch in der Offenbarung finden wir Geheimnisse, zum Beispiel das Geheimnis des Tieres, das Geheimnis der Frau Babylon. Das sind auch Geheimnisse. Und alle diese Geheimnisse haben zu tun mit der jetzigen Zeit der Gemeinde. Mit dem Christentum und mit der Christenheit. Ja? Also, aber Apostel Paulus hat offensichtlich am meisten Offenbarung bekommen. Und darum durfte er in seinen Briefen so viel davon mitteilen. Um das Wort Gottes auf das Vollmaß zu bringen, wie Kolosser 1 sagt. Und weiter sagt er dann in Vers 8, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen. Das ist eine Anspielung auf seinen Wahlnamen. Wie hieß er von Geburt an? Saul. Saul oder?
Saulus.
Saulus. Ist nicht das Gleiche. Saul, das ist Hebräisch. Shaul ausgesprochen. Auf Griechisch schreibt man Saul. Aber er wird auch Saulus genannt. Und beziehungsweise Saulos, ja. Also er hatte diesen Namen gegenüber den Heiden. Er ist ja in heidischer Umgebung aufgewachsen, in Tarsus, Zilizien, heutige Südtürkei, am Mittelmeer. Und gegenüber den Heiden hat man als Jude einen Namen getragen, oft der heidnisch war, Saulus, Saulos, der griechischen Endung. Aber unter Juden hieß er Shaul. Und das heißt, die Bedeutung ist die gleiche.
Der Erhabene.
Oder der Begehrte, der Gefragte. Ja? Und dann hat er ja steile Karriere gemacht in Jerusalem. Er sagt in Galater 1, über viele aus meinem Alter hinaus ist er da aufgestiegen. Die Eltern waren sehr ehrgeizig, ja. Die haben ihn als Jungen nach Jerusalem geschickt, zu einem der besten Lehrer, den man im Judentum damals hatte. Wie gesagt, Gamaliel vom Sanhedrin. Und sehr ehrgeizig. Und da hat er sich bekehrt und fiel auf den Boden. Und wenn man auf den Boden liegt, ist man ganz klein. Verglichen mit den, ja, 1,80 Meter. Ich rede nicht von mir. Ja, also und dann ganz unten am Boden. Und dann in der Apostelgeschichte heißt er noch als bekehrt Saulus, ja, und plötzlich in Kapitel 13 sagt Lukas Saulus, der auch Paulus hieß. Und ja, darauf wolltest du ja hinweisen. Paulus ist ein lateinisches Wort und heißt?
Kleine.
Der Kleine. Aber es gibt ein Wortspiel eben Shaul, Hebräisch, hat man ausgesprochen Saulos, wenn man Griechisch gesprochen hat. Saulos wird Paulos. Ja, der Begehrte. Erinnernd an Saul, der ein Kopf größer war als alles übrige Volk. Einen solchen Mann wollte man. Einen starken Mann. Der sagt, wo es durchgeht, und dann muss man nicht mehr selber denken. Und er löst alle Probleme. Bis einer kommt, der noch größer ist. Goliath. 6 Ellen und eine Spanne. Sagt 1. Samuel 17, nicht wahr? Nachdem das mit Saul beschrieben ist, dieser Mann so groß und wahr. Und dann kommt Goliath. Und da hatten alle Angst. Ja, aber eben, Saulus zum Paulus, der Kleine. Er wollte nicht mehr dieser Großartige sein, sondern er sah, ich musste zusammenbrechen. Und darum sagt er hier, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen. Das erste Wort des Epheserbriefes ist Paulus. Der sagt nicht Apostel Jesu Christi. Nein, er sagt Paulus, Apostel Jesu Christi. Der Kleine. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unergründlichen Reichtum des Christus zu verkündigen oder als frohe Botschaft zu evangelisieren. Steht hier das Wort evangelisieren. Und alle zu erleuchten. Nicht nur ein paar Gläubige. Er kämpft für alle Gläubigen, dass sie diese Dinge kennen und alle zu erleuchten. Welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Ewigkeit. Also von den Zeiten, man kann auch übersetzen, von Ewigkeit her verborgen war in Gott, der alle Dinge erschaffen hat, durch Jesus Christus. Damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Gemeinde kundgetan werde, die mannigfaltige Weisheit Gottes nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Merkt man, in Gott verborgen? Von Ewigkeit her. Und es ist dieser ewige Vorsatz, und in diesem Vorsatz ist die mannigfaltige Weisheit Gottes über die Gemeinde entfaltet. Aber jetzt wird dieses Geheimnis, diese Weisheit des Geheimnisses, wird allen Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Gemeinde kundgetan. Das heißt, die ganze Engelwelt wusste auch nichts davon. Und sie sind völlig überrascht, was nach dem Kreuz plötzlich geschehen ist. Und was Gott da gemacht hat mit der Gemeinde. Gläubige aus allen Nationen werden mit den Gläubigen aus den Juden zusammengeführt zu einem neuen Volk. Das ist nicht die Weiterführung von Israel. Das ist etwas ganz anderes. Israel ist etwas. Und das führt Gott auch weiter. Aber da in dieser Zeit, in der Israel zerstreut war unter allen Nationen, da baut Gott etwas ganz Neues auf. Die Gemeinde. Der Leib Christi. Und da haben Juden keine Sonderstellung. Und die aus den Nationen haben keine Unterordnung. Nein. Auf gleicher Ebene. Da ist nicht Jude noch Grieche. Das spielt in der Gemeinde keine Rolle, sagt Galater 3. Und die Gemeinde verkündigt dadurch, dass wir Gemeinde leben und sind. Und die ganze Engelwelt schaut zu. In 1. Korinther 4 sagt Paulus, wir sind ein Schauspiel geworden für Engel und Menschen. Aber ein Schauspiel für Engel, und die Engel sind überwältigt, was Gott da gemacht hat. Und sie haben nichts davon gewusst. In 1. Petrus 1 heißt es, in Vers 11, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Und das griechische Wort meint eigentlich lange Hälse machen. Die Engelwelt ist überwältigt, was da geschieht. Und die Gemeinde, dadurch, dass wir zusammenkommen und das Wort verkündigen, die Engelwelt schaut das mit Interesse zu. Also die gefallene und die nicht gefallene Engelwelt. Die wussten nichts davon. Nicht wahr? Der Jesus sagt doch in Johannes 14 am Vorabend der Kreuzigung, in dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Da spricht er über den, nicht über das Haus des Vaters in Jerusalem, so wird der Tempel genannt in Johannes 2, sondern da spricht er von dem himmlischen Tempel. Und er geht hin in den Himmel, um dort für die Gläubigen der Gemeinde Wohnungen bereit zu machen, eine Stätte bereit zu machen. Und warum erst dann? Gott hat doch das himmlische Jerusalem schon längst gebaut, sagt Hebräer 11, dessen Schöpfer und Baumeister Gott ist. Diese Stadt, die Grundlagen hat, die schon Abraham erwartet hat. Und auch der Tempel Gottes im Himmel wird im Alten Testament immer wieder erwähnt. Aber die Wohnungen im Haus des Vaters, im Tempel damals in Jerusalem, war das ein Gebäude, das Bet Hamoket hieß das, das Haus der Feuerstelle, das war gerade nördlich vom Allerheiligsten. Und dort haben die Priester geschlafen, wenn sie Dienst hatten. Zum Beispiel Zacharias, Lukas 1, hatte Dienst von Sabbat bis Sabbat und dann kam die nächste Abteilung, Sabbat bis Sabbat, zweimal im Jahr, hat man 48 Wochen schon abgedeckt mit den 24 Priesterklassen. Und dann mussten noch alle antreten bei den großen obligatorischen Festen und so ist das Jahr dann abgedeckt. Ja, die haben da geschlafen und der Jesus sagt, in dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Und jetzt geht er hin, um zu bereiten. Und da hat er das ausgebaut. Wären diese Wohnungen schon da gewesen, in der ganzen Zahl der Gemeinde durch alle Generationen von der Zeit der Apostel bis heute und bis zur Entrückung, dann hätten die Engel sich gefragt, was bedeutet das? Wer kommt da hin? Also wer da in die Stadt, in das himmlische Jerusalem kommt, das ist klar. Ja, da warten ja auch schon die alttestamentlichen Gläubigen darauf, Hebräer 11. Aber was ist mit diesen Wohnungen? Aber Gott hat das geheim gehalten, das mit der Gemeinde. Und darum sagt der Herr, ich gehe hin und werde euch eine Stätte bereiten. Und ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen. Da spricht er von der Entrückung. Ja, also die Engelwelt, die ist außer sich über diesen Vorsatz Gottes von Ewigkeit her. Und Paulus möchte, dass die Gläubigen das alles kennen. Und nicht nur kennen, sondern eben sich daran freuen. Nicht so mystisch aufsteigen, nein. Diese Wahrheiten des Wortes erfassen und sich daran freuen und dadurch ermutigt sein, um das auch umzusetzen im täglichen Leben.
Sie hörten soeben von Roger Liebi den dritten Teil des Themas, der Brief an die Kolosser, Kapitel 2, Hauptteil 3, Vers für Vers Auslegung.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Liebi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den dritten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Liebi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerliebi.ch. Ich buchstabiere www.rogerliebi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.